Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 5, Staffeln über Bücher, Episode 10, 8 Bücher, 8 Einsichten.
In dieser 5. Staffel haben wir über Bücher geredet, die uns im Gemeindebau fest geprägt haben. Heute schauen wir zurück auf die Bücher und fassen einmal zusammen, was für uns so die wichtigsten Einsichten gewesen sind aus diesen jeweiligen Büchern.
Ja, gute Bücher. Mhm. Du, Anna, hast wollen anfangen mit Simple Church. Was hast du da mitgenommen von diesem Buch?
Ich habe besonders auch jetzt nochmal im Nachgang zu unserem Gespräch dort gemerkt, dass es schon ein fester Unterschied ist, ob man sagt, wir streichen jetzt mal ein paar Sachen aus unserem Kirchenprogramm raus, weil wir eh zu viel haben. Oder ob man sagt, wir machen jetzt einen bewussten Prozess als Kirchengemeinde und überlegen uns, was wollen wir wirklich, was ist unser Fokus, mit welchen Menschen wollen wir unterwegs sein, was wollen wir erreichen. Und dann aufgrund von dem Sachen rausstreicht. Weil ich höre im Moment schon immer wieder an bei uns in der Kirchengemeinde ist das Thema, aber auch sonst rundherum, sodass man sollte auch mal Sachen streichen und ein bisschen schauen, wo machen wir vielleicht zu viel. Und dann wäre es, glaube ich, zu einfach, zu sagen, ja, wir streichen jetzt einfach mal, keine Ahnung, die paar Angebote, wo halt vielleicht nicht so viele Leute kommen. Und es ist viel anstrengender, zu sagen, wir machen jetzt den Prozess, um uns als Kirchengemeinde wirklich überlegen, was wollen wir, wer sind wir, wo gehen wir hin, so. Aber ich glaube, es lohnt sich, um den anstrengenden Prozess zu machen, weil es nachher einfach viel einfacher ist, um zu entscheiden, was man wirklich will und was nicht. Und es ist dann vielleicht auch möglich, um das ein bisschen sorgfältiger zu machen, als, und auch vielleicht auch, dass weniger Leute hässig werden, wenn man dann jetzt sagt, man streicht da etwas, wie man es sehr viel besser kann begründen und kann sagen, hey, schau, wir wollen einfach in eine andere Richtung gehen jetzt. So.
Und unter Umständen ist ja auch ein Anlass, wo nicht so viele Leute kommen, wo man sagen könnte, da kann man streichen. Unter Umständen ist ja genau der wichtig für einen Prozess, wo Leute sollen durchlaufen. Und dann wäre ja eh noch die Frage, okay, uns ist das aus philosophischen Gründen, theologischen Gründen wichtig, also gemeindphilosophische Meinung. Darum tun wir jetzt lieber überlegen, wie können wir dort mehr Leute anbringen, anstatt dass wir einfach sagen, okay, unter der Schwelle von so und so vielen Leuten wird ein Angebot einfach gestrichen.
Ja. Das zweite Buch war «No Silver Bullets». Was hast du dort mitgenommen, Lukas?
Ich möchte dort kurz über zwei Sachen reden. Das eine, die neu war für mich, wo ich von Daniel Imm genommen habe, ist das Thema, wie Menschen lehren. Er sagt, das hat er von irgendjemand anderem, weiss ich es nicht mehr. Er sagt, Menschen lehren 10% durch formelle Bildung, also durch wirklich konkrete Schulung. 20% lehren sie durch informelles Feedback von anderen oder durch Coaching. Und 70% lehren sie durchs Tun. Also wenn wir zum Beispiel in der Jugendarbeit, wenn das Menschen lehren, heisst das, lassen sie machen, geben ihnen Feedback und natürlich auch einen kleinen Teil, 10% formelle Bildung, Kurs, so Sachen. Das zweite, was ich von Daniel in seinem Buch mitgenommen habe, ist das mit den sozialen Räumen. Es gibt den öffentlichen Raum, hat er gesagt, wo Grossveranstaltungen, es gibt dann der sogenannte soziale Raum, so 20 bis 50 Personen. Es gibt der persönliche Raum, so Hauskreis. Und dann der Intimraum, ich mit zum Beispiel meiner Frau oder mit einem besten Freund oder so etwas. Und der Daniel Imm schreibt in diesem Buch, dass der sogenannte soziale Raum in der Kirche oft vernachlässigt wird. Man hat Grossveranstaltung, also da zähle ich jetzt den Gottesdienst dazu, auch wenn vielleicht nicht mehr als 50 Leute kommen. Aber es ist einfach, alle sind ausgerichtet gegen vorne. Und nachher quasi hat man wieder dann das kleine Hauskreis-Dingsbums. Und er sagt, der soziale Raum, so 20 bis 50 Personen, ist etwas, wo man nicht gut bewirtschaftet als Kirchgemeinde, Mid-Size-Groups. Und das ist mir wirklich geblieben. Also gibt es dort auch eine soziale Form, wo wir wenig bespielen und wo etwas zu holen wäre. Weil in diesem Bereich, 20 bis 50 Leute, kann man so ein bisschen informell ankommen, man hat wahrscheinlich ein Glas in der Hand oder ist ein Häppchen und kann einfach Beziehungen knüpfen und aus dem könnte dann mehr werden. Mhm. Also die sozialen Räume nochmal auch in der Kirchgemeinde durchgehen. Das dritte Buch, das wir besprochen haben, A Beautiful Constraint. Anna, das war ein rechter Brocken, oder?
Ja, ich habe es vor allem einfach auch lustig gefunden. Also, oder mich hat es mega motiviert in einem, so ein bisschen auf der kreativen Ebene. Also, ich habe zum Beispiel sehr cool gefunden, dass sie gesagt haben, man sollte sich immer antreibende Fragen stellen, wenn man etwas Neues ausprobieren will oder wenn man vor einer Herausforderung steht, sollte man immer die Herausforderung oder das Ziel, das man hat, so formulieren, dass man einen Satz macht mit dem Ziel und mit einer Einschränkung, die man hat, weil die halt von außen gegeben ist oder weil man sich die selber setzt. Ja. Also er hat das Beispiel gebracht mit der IKEA, wo irgendwie gesagt hat, wir wollen das Tischli, wo
hübsch ist, gell?
Schön ist, genau, aber nicht mehr als irgendwie 5 Franken oder was auch immer dann kostet. Ja. Und ich habe jetzt gemerkt, bei mir, also auch in meiner Arbeit, brauche ich das jetzt immer mal wieder, zum bewusst so Sätze formulieren, weil es einfach auch Freude macht. Irgendwie, es tut einem so ein bisschen dazu anregen, out of the box zu denken. Und ich habe irgendwie dann gerade Freude, wenn ich eine Herausforderung oder eine Einschränkung antreffe. Und es ist nicht so das erste Gefühl von, ah, nein, jetzt können wir halt das nicht machen, sondern so, okay, jetzt schauen wir, wie wir das anbringen.
Ja.
Es setzt gerade irgendwie Energie frei. Das finde ich mega cool.
Unbedingt. Und es ist auch wirklich ein Buch, wenn man es ein bisschen genauer liest und so weiter, wo man wirklich auch in einer Gruppe brauchen. Also, das habe ich gerade mal erwähnt in der damaligen Folge. Wir haben ja das dann gerade mal ausprobiert bei uns in der Jugendarbeit, wo wir so ein grosses Konflager planen, so mit 80, 100 Teenies. Wie kriegst du das an? Woher kriegst du die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und wir haben genau das Modell gebraucht und sind dann tatsächlich auf eine Idee gekommen, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre. Damals ist es darum gegangen, wir haben herausgefunden, ja gut, wenn wir so etwas Neues planen, das Konflager, könnten wir ja plötzlich so ein bisschen ältere Leute einladen zum Mithelfen. Leute, die jetzt vielleicht 40 schon sind, die aber ein Herz für Jugendarbeit haben, aber schon lange nicht mehr in der Jugendarbeit sind, weil sie selber Kinder haben oder so weiter. Also dort plötzlich out of the box, wie du vorher gesagt hast, denken und die beiden Sachen zusammenbringen. Also es eignet sich auch für innere Gruppe, mit diesem Buch und mit diesen Gedanken zu arbeiten.
Dann haben wir über Change Management geredet, 2 Bücher, Who Moved My Pulpit und Leading Change Without Losing It. Was hast du dazu mitgenommen?
Ich habe wieder 2 Sachen. Das eine ist von Tom Rainer, Who Moved My Pulpit, wo er einfach sagt, erster Punkt, also er geht ja dort einfach im Kotter nach, Leading Change, also ein Klassiker zum Thema Change Management. Aber sein Punkt, er ist natürlich eben ein Pfarrer quasi, ist der erste Punkt, den man machen sollte, ist innehalten und beten. Und dort habe ich mich schon, das habe ich mir ein paar Mal in der letzten Zeit gefragt, ob wir wirklich genug beten. Nicht nur ich für mich ganz persönlich, sondern mir als Kirchenstand. Kannst du dich erinnern an Lukas Kundert, wo er erzählt hat, dass sie im Kirchenrat zusammen betet und irgendwie haben wir da wirklich eine Hemmung. Und ich frage mich manchmal, wenn wir vor einer wirklichen Herausforderung stehen, wo wirklich auf merken, jetzt muss etwas ändern, Change Management, tun wir im Kirchenstand, im Leitungsgremium genug beten. Das ist jetzt eigentlich nicht wahnsinnig Change Management so nach Buch, aber ist laut Tom Rainer quasi die Voraussetzung. Und das zweite ist, was ich aus vom Cary Newhofer, Leading Change Without Losing It, ein Gedanke ist, laute Stimmen sind nicht unbedingt die Mehrheit. Mhm. Das ist ja tatsächlich ein Problem, das man immer wieder antrifft. Als normaler, empathischer Mensch, also weißt du, der ein bisschen Mitgefühl hat, sonst würde man wahrscheinlich in einer Kirchgemeinde mitschaffen, dann wird man geschossen oder so etwas und hat eine Ahnung, oh, alle hassen mich oder irgend so etwas. Aber laute Stimmen sind nicht unbedingt wichtige Stimmen, sie sind einfach laut. Mhm. Und dann, das ist auch etwas gewesen, was ich mir mitgenommen habe. Man soll ja immer auf Leute hören und man darf auf keinen Fall sich irgendwie immunisieren gegen Kritik, das ist ganz, ganz schlecht. Aber sich dann überlegen, dass die Kritik, die da kommt, das auf der einen Seite ernst nehmen, aber dann auch nochmal unter dem Gesichtspunkt anschauen, kommt die laute Stimme von einer Person, die ich mit ihrer Zukunft gestalten. Kann ich mir vorstellen, dass die Person, die Kritik äußert, die Kirchgemeinde in Zukunft führt? Oder ist es einfach jemand, der kritisiert?
Mhm.
Und das ist wirklich, und übrigens noch etwas Drittes habe ich auch vom Karen Newhoff, beziehungsstärker reagieren. Wenn jemand eine Mail schickt, anrufen. Wenn jemand anruft, jemand zum Kaffee einladen, quasi.
Mhm.
Beziehungsstärker auf die Kritik äußern, als sie angemeldet wird. Das sind zwei gute Bücher.
Mhm.
Dann, Anna, Crucial Conversations.
Ja, da geht es eigentlich auch gerade wieder um so schwierige Situationen, wo vielleicht auch gerade Kritik kommt oder vielleicht eben auch nicht. Einfach die Frage, wie kann man ein Gespräch gut führen? Und etwas, was ich mega mitgenommen habe von dem Buch, ist so die Grundhaltung, dass das Ziel von einem Gespräch immer sein sollte, oder vielleicht anders gesagt, die Atmosphäre vom Gespräch muss immer so sein, dass sich das Gegenüber wohlfühlt und sicher genug fühlt, um alles zu sagen, was wichtig ist in dem Gespräch.
Ja, Sicherheit, ja.
Also es geht immer darum, Sicherheit zu schaffen, mhm, und darum eben auch immer aufmerksam sein für Anzeichen von Unsicherheit, mhm, also dass das Gegenüber irgendwie sich zurückzieht oder aggressiv wird. Also,
und eben beides, gell? Auch wenn, genau, sie, auch wenn sie ruhig wird, kann das ein Zeichen sein, dass sie nicht sicher ist. Ja,
genau. Mhm. Genau, eigentlich das ist vor allem auch der Punkt, den ich mitgenommen habe, weil es laut werden fällt einem dann schnell mal auf. Aber dass jemand sich rausnimmt aus dem Gespräch oder vielleicht auch einfach sonst so ein bisschen zurückzieht und nicht mehr so viel macht oder so, ist auch häufig ein Zeichen, dass irgendwo etwas nicht gut ist. Und dass dann die Verantwortung bei der Person ist, die das merkt, um da auf das reagieren, eben auf dieser Meta-Ebene und nicht inhaltlich, sondern ja, wie schauen, wie schaffen wir das, um jetzt da wieder Sicherheit herzustellen.
Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich ein spannender Ansatz, ein spannendes Buch. Ja.
Dann Designed to Lead.
Ja, das ist ein Buch, das mich wirklich sehr noch weiter beschäftigt hat, nachdem ich es nochmal gelesen habe, nochmal darüber diskutiert habe. Und die Geschichte, die sie dort bringen, vom Mose und vom Josua, die finde ich wirklich verstörend aus der Bibel. Einfach der Mose, wo immer der Josua mitgenommen hat, wo der Mose gestorben ist, ist gut weitergegangen. Der Josua, wo ein total integrer Führer von dem Volk war, und wo er gestorben ist, ist alles der Bach abgegangen. Und es ist vom Josua keine einzige Geschichte überliefert, dass er irgendwie jemanden aufgebaut hätte, jemanden gezielt mitgenommen hätte, gefördert hat in der Führungstätigkeit. Und in Designed to Lead sagen sie durch Eric Geiger und durch Kevin Peck, dass es drei konzentrische Kreis müsste haben. In der Mitte die Überzeugung dafür, also Überzeugung, dass wir Leute aufbauen, Leader aufbauen. Dann braucht es im zweiten Kreis quasi die Kultur, eine Kultur von der Leiterförderung, Leiterinnenförderung und dort äußerst Strukturen. Es nützt alles nichts, wenn man nicht wirklich dann konkrete Strukturen hat, wie man kann Menschen fördern. Und speziell der Teil über die Kultur, der hat mich noch beschäftigt. Eine ungesunde Kultur, sagen sie, entsteht dann, eine ungesunde Kultur entsteht dann, wenn die ausdruckten Überzeugung, das, was dann irgendwie an der Wand steht oder so etwas, wo die Leute reden können, sollen sie jetzt sagen, wenn zum Beispiel der Pfarrer oder die Pfarrerin in der Nähe ist, nicht übereinstimmt mit der wirklichen Überzeugung, die sie prägen. Und darum sagen sie, dass man soll Geschichten erzählen, dass man mit Geschichten auch die Kultur prägen, weil Geschichten, also das, was einzelne Menschen erlebt haben, sind Artefakte von der Kultur. Und Artefakt ist doch nicht etwas Negatives, sondern einfach quasi ein konkreter Ausdruck. Und mit Geschichten, die sind auf der einen Seite ein Ausdruck von der Kultur, aber mit dem prägt man auch eine Kultur von der Leiterförderung und so weiter. Und ich habe ein paar Mal schon seither gedacht, im Grunde genommen, es geht ja da um Leadership. Wie baue ich Mitarbeiterinnen auf, die Verantwortung übernehmen? Aber im Grunde genommen tut es auch eine Kirchgemeinde beschreiben. In der Mitte die Überzeugung. Aber wenn die Kultur nicht gut ist, ist auch nichts. Und wenn keine Strukturen so sind, dann, ja, passiert eh nichts. Und noch etwas Letztes habe ich dort mitgenommen, dass sie sagen, vor der Führungsfähigkeit, weil es geht ja darum, Leader aufzubauen, 60-70% von der Führungsfähigkeiten sind auch übertragbar, auch wenn das Thema ein anderes ist.
Mhm.
Und das hat mich auch nochmal dazu gebracht, zu sagen, nein, ich schäme mich nicht, wenn ich Leute junge Leute herausfordern und auch auffordern, um sich zu engagieren in meiner, in Anführungszeichen, Jugendarbeit, weil das, was sie lernen, können sie auch zu einem grossen Teil dann in ihrer Ausbildung brauchen, wenn sie mal logischerweise noch immer arbeiten und so weiter. Also da lernen sie etwas, was sie dann auch sonst im Leben können anwenden. Ich finde das ein wirklich gutes Buch. Dann, zweitletztes Buch, Anna. The Five Levels of Leadership.
Mhm. Ich habe dort vor allem einen Gedanken mitgenommen, der noch vom Level 2 sagt. Also das Level 1 ist, dass man über Autorität und über die Position, die man hat, Menschen führt. Und das Level 2 geht dann einen Schritt weiter und sagt, hey, führ doch in dem, dass du dich auch um Menschen kümmerst, wo du mit ihnen unterwegs bist oder wo du führst. Und was ich dort eben spannend gefunden habe, ist so der Satz, wo man sagt, sich um Menschen kümmern, das heisst nicht, dass man jetzt irgendwie alle muss glücklich machen und allen muss gefallen, sondern dass man den Leuten hilft, um ihre Arbeit gut zu machen. Und das, finde ich, ist irgendwie ganz etwas anderes als so das Zusammensitzen und Käfeln und darüber reden, wie geht's da so. Also nicht, dass das schlecht wäre, aber es geht eigentlich auch sehr fest darum, wirklich das Arbeitsumfeld gut gestalten oder schauen, wie kommen wir wirklich zum Ziel, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen. Und dass es in dem Sinn schon auch outcome-orientiert ist und es auch nicht einfach nur ein Selbstzweck ist, dass man jetzt da ein bisschen miteinander schwätzt.
Mhm. Ja. Ja, das dritte Level wäre ja dann, dass man neu miteinander kommt und etwas erreicht zusammen.
Mhm.
Ich selber finde vor allem das Level 4 interessant. Das heisst nicht, dass das, was du gesagt hast, nicht sehr wichtig wäre. Level 4 dann nochmal zu überlegen, wie tue ich nicht nur mit meinem Team quasi gute Arbeit leisten, sondern wie kann ich die Arbeit multiplizieren, indem ich eben Menschen aufbaue, in Verantwortung nehme und neue Leader aufbaue. Der Punkt hat mich selber bei der Lektüre am meisten beeindruckt. Ja.
Mhm. Dann noch das letzte Buch, The Unstuck Church.
Ja, Tony Morgan, genau. Das ist wie eine Art für mich so ein bisschen ein zweiteiles Buch. Die erste Hälfte, also er macht ja da so eine Kurve vom Anfang von einer Organisation bis dann quasi es funktioniert irrsinnig und Erfolg hat, bis dann wieder runtergeht und stirbt gerade eine Organisation. Dann wendet das an auf die Kirchgemeinde. Die erste Hälfte kann man gut brauchen für Projekte, für irgendwie ein FreshX oder wenn man irgendein Projekt hat, wo man etwas anfängt, Launch, über das Momentum Growth, wenn es einfach funktioniert, weil gute Stimmung da ist und weil man merkt, wow, ja, da kommt man an zum Strategic Growth, Wachstum, wo man merkt, man muss Strukturen haben, weil sonst, weil man eben Erfolg hat, geht alles irgendwie auseinander, geht in alle Richtungen, bis zu Sustained Health, wo man dann Strukturen hat und alles richtig gut läuft. Also die erste Hälfte von seinem Beruf kann man brauchen für Projekt oder FreshX und so weiter und die zweite Hälfte betrifft wahrscheinlich mehr so Kirchgemeinden und uns als Kirche überhaupt. Die Maintenance-Phase, wo man sich um die kümmert, wo da sind, wo man merkt, oh, es geht nicht mehr so richtig gut, bildet sich so Silos, wo alle verschiedene Interessen haben, keine gemeinsame Vision und wo dann der Tony Morgan sagt, in dieser Phase Maintenance, wo es doch irgendwie noch okay aussieht, aber man merkt irgendwie, es gibt Probleme, dort hilft einfach eine Vision und so etwas wie Simple Church. Nochmal durchdenken, was eigentlich sollten Menschen, die neu dazukommen, durchlaufen, was für ein Prozess. Dann die weitere Phase ist Preservation. Da man merkt einfach, jetzt schauen, halten wir nur noch den Laden am Laufen. Aber man spürt, eigentlich müsste sich etwas Grundsätzliches ändern. Es gibt einen Kampf um Ressourcen. Und wenn man dort dann in dieser Phase ankommt und sagt, komm, wir haben doch eigentlich eine gemeinsame Vision, dann wird das nicht irgendwie beklatscht, sondern jeder einzelne Änderungsschritt wird bekämpft werden. Und das sehen wir ja in Kirchgemeinden. Und ja, nachher wird es dann ganz, ganz schwierig. Gegen den Schluss. Und so in der zweiten Hälfte ist etwas, was ich auch vom Tony Morgan mitgenommen habe. Wahrscheinlich wäre ein guter Ansatz auch zu sagen, es braucht weniger Sitzungen, nicht mehr. Und weniger Komitees und nicht mehr.
Mhm.
Also wahrscheinlich gerade in Kirchgemeinden, wo merken, dass es durchab geht, sind Strukturen immer noch, wie wenn sie gross gewesen sind. Aber eben, die Leute, die man hat, sind schon viel, sind viel weniger geworden und müssen man auch die Strukturen anpassen.
Cool. Ja, also ich finde, das sind sehr lässige Bücher gewesen, die wir da besprochen haben.
Zu den meisten von den Episoden über Bücher gibt es auch Zusammenfassungen. Die Links dazu, zu diesen schriftlichen Zusammenfassungen, gibt es in den Shownotes zu diesen Episoden.
Im August starten wir dann mit einer neuen Staffel, wieder mit Gästen.
Jawohl! Da freue ich mich drauf, genau. Ab August Staffel mit Gästen. Gut, dann ist das jetzt also gewesen, vor der Episode 10 in Staffel 5 mit Büchern. Das mal ein Rückblick auf die letzte Staffel von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.